Dieser Podcast wird unterstützt von Tierschutz Austria.
Ein Tag Ende Oktober im Straflandesgericht in Graz. Auf der Anklagebank sitzt eine ungewöhnliche Verdächtige. Ein Mädchen, 14 Jahre alt, die Haare sind zu zwei Zöpfen geflochten. Was der Schülerin vorgeworfen wird, klingt ungeheuerlich. Sie soll einer terroristischen Organisation beigetreten sein, dem sogenannten Islamischen Staat. Und sie soll geplant haben, in Graz einen Anschlag zu verüben.
Diese Tatsache, wie sie über das Töten von Ungläubigen und über Massaker redet, das war zu einem nüchternen Niveau, das schon sehr erstaunt hat.
Das Mädchen, das im Grazer Gericht fast sachlich über die grausame Ideologie des IS spricht, hat sich übers Internet radikalisiert. Genauer gesagt, über TikTok.
Das große Problem an dem ganzen Ding ist einfach der Algorithmus. Also der steuert dich so derartig in eine Rabbit Hole, die du einfach nicht mehr verlassen kannst.
Was bringt ein 14-jähriges Mädchen in Österreich dazu, sich einer Terrormiliz anzuschließen?
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria erzählen wir die Geschichte der Schülerin, die in Graz einen Anschlag plante. Und wir fragen, wie gefährlich die Terrorpropaganda in sozialen Medien ist.
Die Schülerin mit den geflochtenen Zöpfen auf der Anklagebank heißt Leila. Ihre Geschichte klingt erstmal nicht besonders außergewöhnlich.
Ein Mädchen, das 2010 in Montenegro geboren wurde, dort ganz normal mit ihrer Familie gelebt hat.
Unseren Kollegen Jan-Michael Machert kennen Sie vielleicht schon aus vorherigen Folgen. Er beschäftigt sich beim Standard viel mit Jugendkriminalität und der Radikalisierung in den sozialen Medien. Also auch mit dem Fall von Leila. Ein Mädchen, das religiös aufwächst. Ihre Eltern sind muslimisch.
Dann dürfte es eine Scheidung gegeben haben. Also Leila war dann noch ein Jahr in der Volksschule in Montenegro. Dann zog sie mit ihrer Mutter nach Graz und hat dort bis zum Schluss mit ihrem Stiefvater und ihrer Mutter gemeinsam gewohnt und ist eigentlich normal zur Schule gegangen.
Leilas leiblicher Vater und ihr Bruder bleiben in Montenegro. In ihrer neuen Heimat Österreich fühlt sich das Mädchen nicht besonders wohl. So erzählt sie später der Polizei.
Dass sie aufgrund ihrer schlechten Deutschkenntnisse eigentlich ab der Volksschule gemobbt wurde, dass darüber immer gelacht wurde. Da hat sie dann gesagt, dass sie das beleidigt hat, dass sie dadurch böser geworden ist.
Es fällt ihr schwer, Freunde zu finden. Leilas Erzählung nach ist sie lange Zeit sehr einsam.
Sie sagt ja selbst, dass sie eigentlich ihre Freizeit hauptsächlich am Handy verbracht hat und da halt auf TikTok, Facebook und Co. unterwegs war, außerhalb der Schule eigentlich praktisch nichts gemacht hat.
Zuflucht findet das Mädchen in ihrer Religion, dem Islam. Er gibt ihr Halt. Es gibt dort klare Regeln. Und offenbar lebt Leila die Religion viel strenger aus als der Rest der Familie.
Es würde mich nicht wundern, wenn es genauso ist, dass es halt ganz normale Muslime sind, wie sie mehrheitlich in Österreich leben und halt den Islam praktizieren, je nachdem. Aber das Kind halt dann abgedriftet ist.
Auf sozialen Medien wie TikTok und Facebook sieht sich Leila immer mehr Videos zum Islam an. Vor Gericht meint sie später, dass es zuerst ganz normale Videos waren, die erstmal nichts mit radikalen Ideen zu tun gehabt hätten.
Was mich jetzt auch nicht wundert, weil ich beobachte TikTok sehr, sehr lange schon und dass es da Prediger gibt, die für Jugendliche normal wirken, weil sie halt einfach ein sehr rigides Verständnis zwar erklären, aber auf sehr freundliche Art und Weise, schon mit einer gewissen Forderung, schon mit einem gewissen Angstpotenzial, was sie bei den Jugendlichen auslösen, wenn sie gewisse Regeln nicht einhalten. Aber im ersten Moment kommt es oft sehr locker rüber, weil es einfach Alltagsregeln sind, an die man sich halten kann.
Je länger Leila Videos und Bilder im Netz ansieht, desto tiefer rutscht sie in eine radikale Parallelwelt ab. Vor Gericht erzählt sie später von einem Moment, der damals für sie entscheidend war. Sie postet auf TikTok etwas über die Terrormiliz IS. Und zwar, dass der IS nicht richtig ist, weil er Leute tötet. Ein anderer User erklärt ihr daraufhin, dass im Koran stehen würde, dass Nicht-Muslime getötet werden müssen. Er schickt ihr auch die entsprechenden Koranverse, die das belegen sollen. Das überzeugt Leila. Denn was im Koran steht, das müsste ja stimmen.
Der sogenannte Islamische Staat, das ist die Terrororganisation, die vor fast 10 Jahren große Teile Syriens und des Irak kontrolliert hat.
Die radikale Miliz Islamischer Staat ist in Syrien weiter auf dem Vormarsch. Die Dschihadisten haben den letzten von Regierungstruppen kontrollierten Grenzübergang zum Irak eingenommen.
Der Deutsche Bundestag hat die Verfolgung der Jesiden durch die Terrormiliz Islamischer Staat als Völkermord eingestuft.
In dem knapp 5,5-minütigen Film sind mehrere Dschihadisten aus Deutschland und Österreich zu sehen. Sie rufen dazu auf, in Deutschland und Österreich Ungläubige zu töten. Am Ende des Videos erschießen die Fanatiker mit dem Sturmgewehr 2 Geiseln in der syrischen Stadt Palmyra.
Das Ziel des Islamischen Staates ist es, mit Gewalt einen islamistischen Gottesstaat einzurichten. Das Kalifat. Menschen, die sich dieser Ideologie widersetzen, also sogenannte Ungläubige, müssten getötet werden. Irgendwann beginnt Leila selbst, Bilder und Videos des IS auf sozialen Netzwerken zu teilen.
Sie hat unterschiedlichste islamistische Propaganda gepostet, damit ihr auch ziemlich viele Follower gesammelt.
Leila ändert ihre Profilbilder auf TikTok und Facebook. Ihr eigenes Foto löscht sie und fügt stattdessen das Bild einer Katze mit einem Prophetensiegel ein. Das ist das Symbol des IS. Auf Facebook teilt sie ein Bild von einem Kind in Tarnkleidung, das eine Fahne mit dem IS-Symbol vor sich herträgt.
Leila zeigt ihre Sympathie für die Terrorgruppe online immer deutlicher.
Sobald du das machst, stößt du in eine Community rein, das bleibt ja auch nicht unübersehen und irgendwann einmal schreiben dich dann Leute an und dann beginnt man zu chatten.
Und tatsächlich, auch Leila wird kontaktiert. Ein Mädchen namens Viam S. chattet sie an.
Das dürfte, wenn ich es jetzt so richtig runtergerechnet habe, so circa im vergangenen Jahr gewesen sein. Also sie war da auf jeden Fall noch 13, also strafunmündig auf jeden Fall.
Viam ist Deutsch-Marokkanerin und lebt in Düsseldorf. Der Vater des Mädchens ist in Deutschland seit Jahren als IS-Sympathisant bekannt. Viam ist 15, also etwas älter als Leila.
Das sind eigentlich beides junge Mädchen, die sich mit dem IS sehr stark auseinandersetzen. Das sind diese klassischen TikTok-Dschihadisten, wie wir sie alle nennen mittlerweile, die sich halt ein Weltbild zusammenbauen und eigentlich sehr schnell sehr radikal werden.
Gemeinsam mit Viam schmiedet Leila Pläne. Die beiden Mädchen unterhalten sich darüber, gemeinsam einen Anschlag zu verüben. Das wissen wir aus Chat-Nachrichten, die später sichergestellt wurden. Am Jakomini-Platz, das ist einer der größten Plätze in Graz, wollen sie Ungläubige mit Messern töten. Die beiden Mädchen schicken sich sogar Fotos von den Waffen zu und wählen auch schon ein Datum. Der 18. oder 19. März 2024, also mitten im Fastenmonat Ramadan.
Und Leila und Viam planen noch weiter. Die beiden Mädchen wollen nach Syrien reisen, um sich dem IS anzuschließen. Viam schreibt, dass eine ältere Bekannte sie gemeinsam mit dem Auto über die Grenze fahren könnte.
Das ist insofern interessant, weil sich unter Jugendlichen noch immer manifestes Bild hält, dass in Syrien noch sowas existiert wie ein Ort, wo man hingehen kann und wo der IS noch sehr virulent existiert.
Aber die Pläne der beiden werden durchkreuzt. Die Düsseldorfer Polizei verhaftet Viam. Der Verdacht? Sie soll auch in Deutschland einen Anschlag geplant haben. Und zwar zusammen mit 3 weiteren Jugendlichen. Das Muster ist sehr ähnlich.
Man wollte einerseits eine Kirche angreifen, gab es auch schon eine konkrete Kirche, die man angreifen wollte und auch einen konkreten Tag. Und man hat auch geplant, dann mit Messern umherlaufende Ungläubige zu töten, so viele wie möglich.
In Deutschland wollten die Jugendlichen auch Molotow-Cocktails einsetzen.
Das ist insofern gängig, weil das einfach Dinge sind, die man relativ leicht bekommt und vor allem legal bekommt und relativ leicht herstellen kann. Das ist so dieser Do-it-yourself-Terrorismus, auf den der IS ziemlich setzt.
Man könnte jetzt meinen, nach der Festnahme von ihrer Komplizin würde Leila ihre Pläne über Bord werfen. Aber das Mädchen denkt nicht daran. Anfang April findet sie auf der App Threema einen neuen Chatpartner. Ein gewisser Osman. Ein Typ, der offenbar tief drinnen steckt im Netzwerk des Islamischen Staates.
Also der wirkt mir schon sehr wie ein ausgebildeter IS-Kader und weniger wie so ein 15-Jähriger, der sie wichtig macht.
Mit Osman tauscht sich Leila wieder über einen möglichen Anschlag aus. Diesmal wird sie allerdings allein vorgehen. Und dafür holt sie sich dann Tipps bei Osman.
Die Art und Weise, wie Osman agiert hat in dem Chat mit Leila, nämlich sehr unterstützend in der Richtung, was brauchst du für einen möglichen Anschlag und was bei Anschlägen aus Sicht des IS wichtig ist, ist, man braucht dann eine direkte Ansprache. Jemanden, der unterstützend wirkt, der vielleicht Möglichkeiten aufzeigt, wie man es tun kann. Und mir kommt Osman so vor, als könnte das jemand sein, der schon Erfahrungen in dem Bereich hat oder tatsächlich vielleicht auch im Ausland sitzt und das sozusagen, blöd gesagt, beruflich macht für den IS.
Wieder plant Leila mit einem Messer sogenannte Ungläubige zu töten. Aber Osman rät Leila davon ab, mit einem Messer loszuziehen, weil Leila keine Kampferfahrung hat, schreibt er im Chat.
diese Form der Unterstützung bekommt man in der Regel nicht so genau, weil wir kennen das auch aus einem anderen Fall, wo jemand, der ein Messerattentat begehen wollte, im vergangenen Jahr im September, der hatte sowas zum Beispiel nicht.
Damals stand ein 16-jähriger Junge schon mit Messern am Wiener Hauptbahnhof, bereit, Leute um ihn zu töten. In letzter Sekunde hat er dann doch noch einen Rückzieher gemacht. Denn in der Realität ist es eben doch nicht so leicht, mit einem Messer auf Menschen direkt vor einem einzustechen.
Ich glaube, die denken oft wenig darüber nach, was dann da wirklich vor Ort dann tatsächlich passiert. Also das ist, kommt mir oft vor, so ein Gedankengebilde, das sie aufbauen, das nur relativ wenig mit der Realität dann zu tun hat für sie selbst. Also sie stellen sich das schon so vor, aber wie das dann tatsächlich funktioniert, ist das andere. Und da war, glaube ich, Osman für sie einfach wichtig, weil er ihr einfach dabei geholfen hat, welche Möglichkeiten es gibt.
Osman rät Leyla, sich eine Bombe zu bauen, weil es einfacher für Täter sei, aus der Distanz Menschen umzubringen. Er schickt ihr dazu auch eine Anleitung.
Ich kenne die mittlerweile, weil da gibt es halt einfach eine gängige Schiene des IS, die halt immer wieder verschickt wird, mittlerweile auch auf TikTok offen verfügbar ist. Das sind tatsächlich sehr leichte Anleitungen. Das macht das Ganze noch einmal ein bisschen gefährlicher. Da geht es dann wirklich nur noch darum, bekomme ich die Ingredienzien oder nicht. Das ist dann die einzige Hürde noch, die ist schwierig zu nehmen, glaube ich, für eine 14-Jährige. Da hat sie dann damals auch gesagt, sie holt sich das. Ein bisschen schwer vorstellbar, ob sie das geschafft hätte, ohne Hilfe.
Ein Beamter des Steirischen Amtes für Staatsschutz und Terrorismusbekämpfung bestätigt laut der Anklage aber, dass mit den Zutaten aus Osmans Anleitung der Sprengstoff HMTD hergestellt werden kann.
Im Chat mit Osman teilt Leyla auch Ideen, wo sie den Bombenanschlag durchführen will. In einer Kirche, einer Polizeistation, vielleicht aber auch in einem Supermarkt. Leyla schreibt im Chat außerdem davon, dass sie verunsichert ist, weil ihre Internetbekanntschaft Viam in Deutschland ja festgenommen wurde, dass sie den Anschlag deshalb möglichst bald durchführen will. Aber wieder kommen die Behörden gerade noch dazwischen.
Es gab einen Tipp aus Deutschland, weil man eben dieses zuvor erwähnte Vierergespann, das einen Anschlag auf eine Kirche geplant hat in Deutschland, nach und nach durchleuchtet hat. Und durch diese Handychats, die man auf diversen Smartphones gefunden hat, ist man dann auf Leyla gekommen.
Der Chatverlauf von Viam führt die deutschen Ermittler nach Österreich. Die österreichischen Beamten übernehmen die Spur.
Am 17. Mai 2024 wird Leyla spätabends festgenommen.
Man könnte jetzt wieder sagen, es ist Glück gewesen, dass diese Zusammenarbeit so funktioniert.
Nach der Festnahme durchsuchen die Beamten auch die Wohnung, in der Leyla mit ihrer Mutter gelebt hat. Der Verdacht der Ermittler bestätigt sich.
Auch das ist ein klassisches Bild einer schon sehr weit gediehenen Dschihadistin, was die Ermittler dann dort gefunden haben, nämlich Datenträger halt mit total viel radikal-islamistischen Inhalten, auch eine Menge von Propagandamaterial und darunter eben Hinrichtungsvideos und Kampfvideos.
In einem Video ist Leyla selbst zu sehen. Sie trägt darin einen Niqab, also eine Verschleierung, bei der nur ein Schlitz für die Augen frei bleibt. Auf Arabisch leistet sie einen Treueschwur auf den IS-Führer.
Leyla kommt in Graz in Untersuchungshaft. Der Vorwurf an das erst 14-jährige Mädchen: Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat.
Der Fall von Leyla schlägt hohe Wellen, nicht nur in Österreich, sondern international. Ein 14-jähriges Mädchen, das einen Anschlag plant. Das klingt schon ziemlich heftig. Laut Experten kommt es allerdings immer häufiger vor, dass sich Jugendliche radikalisieren.
Also eigentlich ist der Fall ein Abziehbild von dem, was wir momentan eigentlich permanent erleben.
Die Anhängerinnen und Anhänger des IS werden immer jünger. Eine aktuelle Studie am King's College in London hat 27 Fälle mit IS-Bezug untersucht. Das Ergebnis: 2/3 der Verhafteten waren Minderjährige. Der Österreicher, der im September in München das israelische Generalkonsulat attackiert hat, der war gerade mal 18 Jahre alt. Und auch er soll sich im Internet radikalisiert haben.
TikTok spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. TikTok verändert sie dahingehend auch immer mehr.
Für Recherchezwecke hat sich unser Kollege selbst einen TikTok-Account zugelegt, über den er islamistischen Hasspredigern folgt. In seinem Stream taucht jetzt kaum noch was anderes auf als Terrorpropaganda. Videos von vermummten Männern, die darüber sprechen, wie sie nach Syrien auswandern oder die dazu aufrufen, als Märtyrer zu sterben. Oft geht es in den Postings darum, dass Muslime weltweit angeblich verfolgt werden und dagegen müsse man sich zur Wehr setzen.
Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir Muslime, die bewusst Muslime sind, dass wir damit jederzeit rechnen sollten, dass wir auch uns vorbereiten sollten auf den Tod. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. dass wir wirklich uns vorbereiten sollten auf Schritt und Tritt.
Die Umam, die Völker werden sich auf euch stürzen, wie die Raubtiere sich auf ihre Beute stürzen.
Aber es kursieren auch so Sachen wie die Bombenanleitung, über die wir schon gesprochen haben.
Also das gibt es mittlerweile auch über etliche Stunden online. Das große Problem an dem ganzen Ding ist einfach der Algorithmus. Also der steuert dich so derartig in eine Rabbit Hole, die du einfach nicht mehr verlassen kannst.
Nicht wenige dieser Accounts haben eine Verbindung zum sogenannten Islamischen Staat.
Also es gibt ja mittlerweile auch, das wissen wir, IS-Kader in Europa, die durchaus auch der Sprache mächtig sind, also teilweise auch Rückkehrer, die sich da vielleicht engagieren.
In Europa haben viele geglaubt, dass der IS verschwunden sei, nachdem er 2019 in Syrien und im Irak militärisch besiegt wurde. Inzwischen haben Anschläge, die die Terrormiliz für sich reklamiert, wieder zugenommen. Sei es die Messerattacke in Solingen oder der Überfall auf eine Konzerthalle in Moskau dieses Jahr.
Vor allem in Westafrika oder auch in Afghanistan ist der IS weiterhin aktiv. Und in Nordostsyrien leben Zehntausende IS-Kämpfer und ihre Familien in Gefangenschaft in großen Camps, die als Brutstätten für den Terror gelten. Laut Experten nutzen viele Gefangene die Zeit in den Camps, um sich zu vernetzen und neue Mitglieder zu rekrutieren. Vor allem auch übers Netz.
Das ist auch total interessant, dass das so wirklich mittlerweile grenzenlos funktioniert.
Menschen wie in unserem Fall Osman, der Leila die Anleitung zum Bau einer Bombe geschickt hat, schwärmen dann aus ins Netz und suchen nach Personen, die anfällig sein könnten für eine Radikalisierung.
So wie die Leute reden und was sie dir sofort bereitstellen können, hat es schon für mich einen Detailgrad, der einfach darauf hinweist, dass das einfach ausgebildete Kader sind und nicht jemand, der eben halt vom Computer sitzt und sie denkt, okay, ich bin jetzt IS-Rekrut quasi und probiere irgendwie Leute zu ködern.
Dass Menschen übers Netz angeworben werden, das ist eigentlich kein neues Phänomen.
Früher zur Hochzeit des IS, also als es wirklich um Rekrutierungen nach Syrien ging, gab es ja auch damals, vor allem über Facebook zum Beispiel, immer wieder diese Möglichkeit, mit Leuten in Kontakt zu treten, die vielleicht auch schon in Syrien sind und dir nachher erklären, wie komme ich dort am ehesten hin? Also wo muss ich mich in der Türkei aufhalten? Wie lange? Wem muss ich fixen, dass ich dann über die Grenze komme?
Der Unterschied zu heute ist, es werden immer mehr junge Menschen angesprochen. Jugendliche, die sich als Außenseiter fühlen und irgendwo Halt suchen. Die Botschaft in den TikTok-Videos lautet, du gehörst zu uns, wenn du die Regeln des Dschihadismus befolgst.
Und um zum IS zu gehören, müssen die Anhängerinnen und Anhänger nicht mehr nach Syrien ausreisen. Sie bekommen die Anweisungen für einen Anschlag übers Netz geschickt und können von zu Hause aus agieren. Oder auch einfach nur neue Ideologen für den IS rekrutieren.
Was da jetzt gerade passiert, ist einfach, die Hürden sind niedriger, da dabei zu sein. Ich glaube, das weiß der IS auch, darum platziert er seine Propaganda auch so stark. Und es gibt eine massiv große Community, nicht nur was Dschihadisten anbelangt, sondern halt einfach von jungen Menschen, die halt einer sehr rigiden Auslegung des Islam anhängen.
Und diese Communities werden nicht nur jünger, sondern auch weiblicher. Unser Kollege ist bei seiner TikTok-Recherche auf unzählige Accounts von jungen Frauen gestoßen, die versuchen, für eine konservative Auslegung des Islam zu werben.
Es beginnt teilweise ganz perfide. Also es gibt zum Beispiel auch einen Account von jungen Frauen in Hijab oder Niqab, die zum Beispiel öffentliche Anproben durchführen, so quasi schaust du jetzt nicht viel schöner aus, wenn du dich verschleierst und schau, wie schön du aussiehst und so. Also eher so das einmal probieren zu normalisieren.
Solche Accounts, die zum Beispiel das Tragen eines Hijabs so stark propagieren, sind für junge Frauen dann oft das Einfallstor zu einem TikTok-Algorithmus, der ihnen schnell immer radikalere Inhalte vorspielt.
Die Radikalisierung findet aber nicht nur über TikTok statt.
Tatsächlich ist es so, dass alles, was Kommunikation zulässt und möglich macht, über das Handy ein Hilfsmittel ist, um an diese Propaganda zu kommen.
Das ist Musa Al-Hassandiao, Gründer der Organisation D-Rad, die sich um Extremismusprävention und Deradikalisierung kümmert. Er arbeitet viel mit Jugendlichen zusammen, die der Ideologie des IS verfallen sind.
Wenn sie mal bei uns im Büro sitzen würden und so eine Klientin mit 13, 14 Jahren vor sich sitzen haben und die macht ihnen das Handy auf, dann sehen sie erst einmal, dass sie in fast 60 verschiedenen Telegram-Kanälen drinnen ist, dazu in ein paar WhatsApp-Gruppen. Und dann sehen sie, dass sie auch noch TikTok hat, sie hat auch noch Instagram. Instagram nutzen sie und TikTok auch für die private Kommunikation.
Und obwohl soziale Medien eine immer wichtigere Rolle spielen, sie sind nicht der einzige Raum, wo sich Jugendliche radikalisieren.
Wir haben eigentlich selten bis fast nie jemanden getroffen, der nicht irgendwie jemanden persönlich kennt, weil die auch miteinander persönlich verkehren an bestimmten Orten, sie an denen treffen. Also ganz intensiv ist dieser Kontakt in Wirklichkeit.
Die Jugendlichen, die in die Deradikalisierungsstelle kommen, haben kein einheitliches Profil.
Wir haben die mit prekären Familienverhältnissen, wir haben die, die kommen aus gut bürgerlichen Verhältnissen, wir haben autochtone österreichische oder deutsche Mädchen aus gut bürgerlichen Haus, also wirklich Haus, Einfamilienhaus, ja, wo die Geschwister ganz normal, unter Anführungszeichen, aufwachsen. Und wir haben eben auch diejenigen, die da ausrutschen. Also es gibt sowohl die einen als auch die anderen.
Dass sich nicht nur Männer dem IS anschließen, das beobachtet Musa Al-Hassan Diaw schon lange.
Wir haben sehr viele junge Mädchen. Die Funktion der jungen Mädchen ist es meistens, dass sie missbraucht werden von den sich sehr männlich und stark fühlenden Burschen. Die glauben, sie können da einfach, wie sie es nennen, unter Anführungszeichen heiraten, wie sie das dann bezeichnen. Sie dann einfach gehen und missbrauchen, anders kann man das nicht formulieren.
Aber es gibt auch Mädchen wie Leila, die selbst Pläne verfolgen, um etwa Anschläge zu verüben.
Eine Gemeinsamkeit zwischen den Jugendlichen sieht unser Kollege Jan-Michael Marath aber schon. Zumindest bei den Fällen, die vor Gericht landen.
Da gibt es einen großen sozialen Aspekt, weil das, was wir auch immer wieder sehen, ist einfach, dass Jugendliche eben Lernschwierigkeiten haben, psychische Auffälligkeiten. Irgendwie hat es mit der Schule nicht funktioniert. Man kriegt irgendwie die Lehre nicht, man kriegt irgendwie sein Leben nicht so ganz in den Griff.
Diese Jugendlichen suchen dann in sozialen Medien nach Vorbildern, die ihnen Halt und Orientierung geben.
Davon gibt es momentan wahnsinnig viele auf TikTok, die halt Neosalafismus, also eben sehr grob gesagt sehr rigide Regeln ausleben, das auch wollen, dass es andere tun. Also es ist Mainstream mittlerweile auf TikTok. Und das ist sowas, was, glaube ich, auch Ermittlern und Verfassungsschützern ziemlich Angst macht im Moment oder Sorge bereitet, weil der Sprung, dann weiterzugehen, ist nicht so weit. Es braucht halt dann bei diesen Leuten nicht viel aus meiner Sicht, nämlich wirklich so einen Knackpunkt.
Ein Streit in der Familie, eine weitere Mobbing-Erfahrung in der Schule oder auch Bilder der Zerstörung aus Gaza, die von Islamisten als Propaganda benutzt werden. Irgendein Auslöser, durch den sich die Jugendlichen dann endgültig radikalisieren und zu einer echten Gefahr werden.
Es passiert immer auf eine sehr ähnliche Art und Weise, dass man sich zuerst sehr in diesen ganzen Dingen verliert, weil man sehr isoliert lebt. Also ich glaube, wir haben es da einfach mit Personen zu tun, die man fast übereinander legen kann. Zwischen, ich würde sagen, 12 bis 19, manchmal sogar noch jünger, hört man mittlerweile, die das sehr, sehr schnell und sehr massiv reinkippen. Und das wird ein zunehmendes Problem, weil man natürlich diese Leute nicht alle überwachen kann und weil man eben lange unentdeckt bleibt.
Was gerade aus Sicht von Behörden vermutlich interessant ist, die Szenen, besonders im deutschsprachigen Raum, sind sehr stark vernetzt.
Meine Vermutung ist, dass es da einfach eine virulente Szene in Deutschland gibt, die, glaube ich, nochmal schärfer organisiert ist als in Österreich.
Einen Eindruck von dieser Szene bekam man zum Beispiel vor knapp einem halben Jahr in Hamburg.
Denn wenn die Karten neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, werden die für das, was ihre Eltern vorausgeschickt haben, zur Rechenschaft gezogen!
Islamisten hatten dort eine Demo organisiert, auf der sie die Errichtung eines Kalifats gefordert haben.
Wir erkennen sie auch zum Beispiel daran, welche Lektüren zum Beispiel nach Österreich kommen, also welche Lektüren man so im Buchläden kaufen kann, wenn es um salafistische Lektüren geht. Die kommen allesamt aus Deutschland, also vom Verlag her.
Auch im Fall von Leila sind die österreichischen Behörden ja erst durch einen Tipp aus Deutschland auf das Mädchen aufmerksam geworden und konnten so verhindern, dass es womöglich tatsächlich zu einem Anschlag gekommen wäre.
Wir haben kennengelernt, da war er ein junger wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und schwach geworden und dann hat er mich abgeben müssen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finde wie er? Na.
Sie hörten Gerry Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
5 Monate sitzt Leila in Graz in Untersuchungshaft. Ende Oktober wird sie dann schließlich der Richterin vorgeführt.
Die Atmosphäre war eigentlich gar nicht so aufregend. Es war wie bei anderen ähnlichen Prozessen. Der Saal war nur halb voll gefüllt.
Unser Kollege Walter Müller vom Standard ist Korrespondent in Graz und saß am Prozesstag mit im Saal. Ansonsten ist das Medieninteresse gar nicht so groß. Erst nach dem Prozess wird breit berichtet.
Ja, es war sehr ruhig im Saal. Die Ruhe wurde eigentlich nur unterbrochen durch das laute Schluchzen der Mutter.
Die Mutter des Mädchens sitzt zusammen mit einer Tante auf der Zuschauerbank und ist völlig aufgelöst. Leila hockt neben ihrem Verteidiger gegenüber der Richterin. Sie trägt Jeans, Turnschuhe, eine dicke Brille und sieht eigentlich aus wie eine ganz normale Schülerin.
Es war insofern überraschend. Man hat eigentlich erwartet, nach diesen Monaten der Haft, dass da so ein eher verschüchtertes Mädchen sich da auf den Anklagesessel hinsetzt und vielleicht auch mit leiser Stimme sich artikuliert. Aber sie war eigentlich sehr tough, hat sich dort hingesetzt. Man hatte den Eindruck, sozusagen wie so eine kleine Prüfungssituation in der Schule.
Mit fester Stimme beantwortet Leila die Fragen der Richterin, auch zur Ideologie des ES.
Sie war wirklich sehr informiert und hat sehr bereitwillig auf alle Fragen geantwortet.
Die Staatsanwaltschaft wirft Leila die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor. Außerdem geht es um die Planung der Messerattacke auf dem Grazer Jakominiplatz. Die Verteidigung argumentiert, dass Leila die längste Zeit über, während sie sich radikalisiert und Anschläge geplant hat, erst 13 Jahre alt war. Damit ist man in Österreich noch nicht strafmündig.
Allerdings hat sich Leila noch nach ihrem 14. Geburtstag Videos des IS heruntergeladen. Die Staatsanwaltschaft meint deshalb, dass Leila auch da noch der Terrorgruppe anhing.
Man hat sich dann nur auf diesen kurzen Bereich, wo sie 14 ist, konzentriert. Und die Verteidigung war einfach darauf konzentriert zu sagen, sie ist da jetzt irgendwie so hineingerutscht und eigentlich hätte sie das ohnehin nicht machen wollen. Das war eigentlich eher nur so eine virtuelle Geschichte.
Leila sagt im Gericht, sie wisse nicht einmal, wo der Jakominiplatz in Graz ist. Das Ganze sei eine Art Gedankenspiel für sie gewesen. Sie sei abgetaucht in eine Parallelwelt, die sich nur in den sozialen Medien abgespielt hat. Leila sagt, sie habe den ganzen Tag abseits der Schule mit dem Handy verbracht.
Sie war in allen Kanälen, die es gibt. Sie hat den ganzen Tag nur gechattet.
Deshalb hat auch offenbar ihre Mutter nichts von der Radikalisierung mitbekommen.
Und dieses monatelange Verbringen sozusagen mit dem Handy, das dürfte auch wirklich sozusagen zu einer Verschiebung zwischen Realität und Fiktion geführt haben.
Im Gericht sagt Leila, sie wollte wahre Freunde, die sie so akzeptieren, wie sie ist. Und das hätten die Leute vom IS.
Das heißt, sie hat ja eigentlich keinen Kontakt zu realen Menschen gehabt, sondern ihr ganzes Denken ist wirklich in dieser Welt entstanden.
Ihre Gedanken zum Töten von Ungläubigen, die beschreibt Leila, als wäre sie in einem Computerspiel.
Die Verhandlung dauert etwa 6 Stunden. Am Ende des Prozesstages verkündet die Richterin das Urteil. 2 Jahre Haft für die 14-Jährige.
Bei der Urteilsbegründung hat die Richterin eben gemeint, dass ein Grund, sie jetzt sozusagen noch einmal in Haft zu nehmen, ist, dass sie ferngehalten wird von weiteren Chats und Video- und Handykontakten, damit sie sozusagen nicht noch einmal in diese virtuelle Falle tappt und sie soll begleitend dazu natürlich mit Deradikalisierungen und Therapien sozusagen versorgt werden.
Das Urteil hat viele Beobachter überrascht. 2 Jahre für ein bis dahin unbescholtenes Mädchen, das gerade erst strafmündig geworden ist, das klingt ziemlich hart.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie ich es zum ersten Mal gelesen habe, war ich schwer verwundert.
Unser Kollege Jan-Michael Machert hat sich bei Verteidigerinnen in Wien und Graz umgehört. Die einhellige Meinung, das Urteil ist scharf, auch im Vergleich zu ähnlichen Fällen.
Ich meine, man soll das nicht kleinreden, was sie gemacht hat und was sie gedacht hat und wozu sie fähig gewesen wäre potenziell. Aber grundsätzlich finde ich, eine 14-Jährige in Haft zu belassen und das so lange, das wissen wir ja mittlerweile auch aus unzähligen Fällen, ist einfach für die Resozialisierung ohnehin nicht gut.
Allerdings wird Leila in der Jugendhaftanstalt schon von einem Deradikalisierungsexperten betreut. Und zwar von einem Kollegen von Musa Al-Hassan Diaw, mit dem wir schon gesprochen haben. Der hat einen etwas anderen Blick auf das Urteil.
Ich weiß, es klingt arg, 14-jähriges Mädchen, 2 Jahre Haft, Abschiebung kommt dann auch noch später dazu. Tatsächlich aber muss man das vielleicht auch anders sehen. Man stelle sich vor, sie hätte die Tat umgesetzt und hätte mehrere Leute umgebracht. Was glauben Sie, was dann gesagt worden wäre? Was ist denn mit den Behörden los? Sind die komplett beieinander?
Vor allem sieht Al-Hassan Diaw eine echte Gefahr, wenn das Urteil gegen Leila zu milde ausgefallen wäre.
Wenn man sie jetzt freilassen würde, dann würde sie sofort wieder Kontakt aufnehmen mit diesen Leuten. Das dauert nur ein paar Wochen, dann haben sie irgendwie das Gefühl, es gibt gar keine Sanktion. Also das haben wir oft mit Klienten, Klientinnen, dass sie quasi kaum sind sie aus der U-Haft draußen, sind auf freiem Fuß, sind dann mit glimpflich davongekommen und 2-3 Monate später musst du wieder von null anfangen, weil die Sanktion fehlt.
Aber über Leylas Fall hinaus, was hilft langfristig gegen die Radikalisierung von Jugendlichen?
Viele verschiedene Rezepte, die das Ganze eindämmen, aber nicht verhindern werden, das steht auch fest.
Eines dieser Rezepte lautet, die Ideologie von Islamisten als solche zu benennen. Al-Hassan Diaw sagt, dass nicht weniger Vertreter aus der islamistischen Szene gut vernetzt sind. Manche werden sogar von zivilgesellschaftlichen Organisationen als Redner eingeladen oder sprechen bei Demos, zum Beispiel gegen den Gaza-Krieg, weil die Organisatoren die Islamisten als solche offenbar nicht erkennen.
Das ist sehr geschickte Propaganda, das ist ein Beispiel. Also wenn selbst die es nicht wahrnehmen, wer das ist, ja, was erwarten sie sich vom Durchschnittsbürger, der sich für Politik nicht wirklich interessiert?
Ein weiteres Problem, meint Al-Hassan Diaw, ist die fehlende Vernetzung in der Arbeit gegen Extremismus.
Weil einerseits Zuständige bei staatlichen Stellen oder Institutionen extrem weltfremd sind, was dieses Thema betrifft, weil die nicht im Feld sind. Und dann hat man diejenigen, die im Feld sind, die tagtäglich mit diesen Dingen zu tun haben. Die werden aber bei den großen Expertenkonferenzen nicht eingeladen, sondern dann diskutiert dann eben der Amtsschimmelinhaber Nummer eins mit dem anderen. Und dann googelt er vorher wahrscheinlich was und dann sagt er, so muss man das machen.
In seiner alltäglichen Arbeit sieht Al-Hassan Diaw aber auch Dinge, die gut funktionieren.
Workshops können zumindest präventiv, wenn man sie oft genug macht, in Schulen Leute erreichen, die sonst einfach nur den anderen problematischen Zugang haben.
Also der Zugang etwa über die sozialen Medien. Was außerdem hilft, ist die langfristige Arbeit mit genau denen, die selbst schon mal auf die schiefe Bahn geraten sind.
Wenn einer schon mal radikalisiert ist, dann ist er natürlich ein Multiplikator im Gefängnis, außerhalb vom Gefängnis, in einer Arbeitsmaßnahme, in einer Jobcoaching-Maßnahme, in einer Schule und so weiter und so fort. Und mit denen muss halt unabänderlich gearbeitet werden. Es ist so wie mit herkömmlicher Kriminalität auch. Was kann man tun, damit die Leute nicht mehr kriminell sind, nicht mehr stehlen, einbrechen oder sonst was? Ja, das, was man eh macht, aber man wird trotzdem nicht verhindern können, dass dieses Phänomen auf einmal nicht mehr existiert, außer in einem sehr guten Überwachungsstaat, ja.
Aber was ist mit den sozialen Netzwerken, über die Radikalisierung zunehmend stattfindet? Wäre es sinnvoll, Plattformen wie Telegram oder TikTok ganz zu verbieten oder zumindest stärker zu kontrollieren?
Ich persönlich bin schon der Meinung, dass man das irgendwie ausbremsen muss. Ich meine, wir sind alle nicht naiv. Natürlich, wenn TikTok weg ist, wird es vermutlich ein anderes Medium geben. Aus meiner Sicht muss man sich nur wirklich was überlegen, weil TikTok meiner Meinung nach völlig außer Kontrolle gerät.
So sieht es unser Kollege Jan Machert. Der Deradikalisierungsexperte Al-Hassan Diaw ist eher skeptisch, was die stärkere Kontrolle sozialer Medien angeht.
Theoretisch kann man sagen, ja. Und dann schauen wir natürlich in die Länder, die autoritär bis diktatorisch geführt werden, wo diese Kontrolle besteht. Und wir stellen fest, dass aber genau aus diesen Gegenden eben auch radikale und extremistische Gruppen kommen.
Selbst in Staaten wie China, wo die sozialen Medien rigoros überwacht werden, gab und gibt es extremistische Gruppen, sagt Al-Hassan Diaw.
Das einfach zu verbieten und einzuschränken, wird wahrscheinlich nichts ändern. Denken wir nur 30 Jahre zurück, da hat es das quasi nicht gegeben. Da lief die Propaganda über kopierte VHS-Kassetten zum Beispiel und eben durch mündliche Weitergabe.
Kommen wir nochmal zurück zur 14-jährigen Leyla. Im Gerichtssaal hat sie gesagt, dass sie mit dem IS nichts mehr zu tun haben will. Ist es denkbar, dass sie irgendwann ein normales Leben führt?
Letztendlich muss man mit diesen Personen arbeiten, die ja deswegen verurteilt worden sind, weil sie eine Straftat geplant oder durchgeführt haben, die ja anderen Menschen großen Schaden zugefügt hätte. Muss man ganz nüchtern sehen und die Perspektive ändert sich auch, glauben Sie mir das, wenn Sie mehrere Jahre mit diesen Personen arbeiten.
Musa Al-Hassan Diaw sieht die Chance, dass Leyla zurück in einen Alltag frei von radikalen Ideologien findet, realistisch. Nicht durch die rosarote Brille, sagt er. Ganz ausgeschlossen sei es aber nicht, wenn Leyla selbst dazu bereit ist. Im Gerichtssaal sagt das Mädchen, dass es später mal Krankenschwester werden will oder Privatdetektivin.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch gerne und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie uns live auf der Bühne hören wollen, dann können Sie das am 23. November tun auf der Buch Wien. Alle weiteren Infos stellen wir in die Shownotes.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 € pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos gibt's wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Yasemin Yüksel, Tobias Holub und Marc Glücks. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Maxi Anhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Sie haben mich mit Ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt. Aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
Sie hörten Christine Reiler als Ratteronja. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.